Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im zweiten Buch Samuel, Kapitel 7, die Kapitel 7 bis 9. So. Und wir lesen als Abschnitt vor der Predigt 2. Samuel, Kapitel 7. Die Situation ist, König David sitzt auf seinem Thron, er hatte viele Kämpfe im Innern und im Äußeren zu bestreiten und jetzt ist eine Zeit gekommen, wo er Ruhe hat, wo er in seinem Palast sitzt und wo er ja keine Feinde mehr hat, die er besiegen muss. Und dort passiert Folgendes. 2. Samuel, Kapitel 7. Wir hören Gottes irrtumsloses Wort. Und es geschah, als der König David in seinem Haus wohnte und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte vor allen seinen Feinden ringsumher. Da sprach der König zu dem Propheten Nathan: Siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, aber die Lade Gottes wohnt unter Teppichen. Und Nathan sprach zum König: Geh hin und tue alles, was in deinem Herzen ist, denn der Herr ist mit dir. Aber es geschah in derselben Nacht, da ging das Wort des Herrn an Nathan: Geh hin und rede zu meinem Knecht, zu David. So spricht der Herr: Solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Denn ich habe in keinem Haus gewohnt von dem Tag an, als ich die Kinder Israels aus Ägypten heraufführte bis zu diesem Tag, sondern ich bin stets in einem Zelt und in einer Wohnung umhergezogen. Wo ich auch immer umherzog mit allen Kindern Israels, habe ich auch jemals ein Wort geredet zu einem der Stammeshäupter Israels, denen ich gebot, mein Volk Israel zu weiden und gesagt: Warum baut ihr mir kein Haus aus Zedernholz? So sprich nun zu meinem Knecht David. So spricht der Herr der Heerscharen: Ich habe dich von der Weide hinter den Schafen weggenommen, damit du Fürst würdest über mein Volk, über Israel. Und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du gegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir her ausgerottet und dir einen großen Namen gemacht, gleich dem Namen der Gewaltigen auf Erden. Und ich werde für mein Volk Israel einen Ort bereiten und werde es einpflanzen, dass es dort bleiben und nicht mehr beunruhigt werden soll. Und die Söhne der Bosheit sollen es nicht mehr bedrängen wie zuvor. Seit der Zeit, als ich Richter über mein Volk Israel eingesetzt habe. Und ich habe dir vor allen deinen Feinden Ruhe verschafft. So verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum bestätigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Alle diese Worte und diese ganze Offenbarung teilte Nathan dem David mit. Da kam der König David und setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach: Wer bin ich, Herr, du mein Herr, und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und das war noch zu wenig in deinen Augen, Herr, du mein Herr, sondern du hast über das Haus deines Knechtes noch von ferner Zukunft geredet, und zwar, Herr, mein Herr, als Weisung für den Menschen. Was kann da David weiter zu dir sagen? Du kennst ja deinen Knecht, Herr, du mein Herr. Um deines Wortes willen und nach deinem Herzen hast du all dies Große getan, um es deinem Knecht zu verkünden. Darum bist du, Herr Gott, auch so hoch erhaben, denn dir ist niemand gleich und es gibt keinen Gott außer dir, nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Und wer ist wie dein Volk, wie Israel, die einzige Nation auf Erden, um deren Willen Gott hingegangen ist, sie als Volk für sich zu erlösen und sich einen Namen zu machen und so großartige und furchtbare Taten für dein Land zu tun, vor dem Angesicht deines Volkes, das du dir aus Ägypten von den Heidenvölkern und ihren Göttern erlöst hast. Und du hast dir dein Volk Israel auf ewig als Volk fest gegründet. Und du, o Herr, bist ihr Gott geworden. So erfülle nun, Herr Gott, auf ewig das Wort, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, und tue, wie du geredet hast, damit man ewiglich deinen Namen erhebe und sage, der Herr der Heerscharen ist Gott über Israel, und das Haus deines Knechtes David möge vor dir Bestand haben. Denn du, Herr der Heerscharen, du Gott Israels, hast dem Ohr deines Knechts geoffenbart und gesagt, ich will dir ein Haus bauen. Darum hat dein Knecht den Mut gefunden, dieses Gebet zu dir zu beten. Und nun, Herr, mein Herr, du bist Gott, und deine Worte sind Wahrheit, und du hast deinem Knecht so viel Gutes zugesagt. So lasse es dir nun wohlgefällig sein, das Haus deines Knechtes zu segnen, dass es ewiglich vor dir sei, denn du selbst, Herr, mein Herr, hast es gesagt. So möchte denn das Haus deines Knechtes mit deinem Segen gesegnet werden, ewiglich.
Guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, mal bei euch sein zu dürfen und mit euch Gottes Wort zu betrachten. Und ich bringe ganz herzliche Grüße mit von den Geschwistern der Immanuel-Gemeinde in Wetzlar, die mit euch jetzt in diesen Momenten auch sehr in unserem Herrn verbunden sind. Wir gehen gerade durch die zwei Bücher Samuel als Gemeinde. Und so freue ich mich besonders über diesen ganz zentralen Text in diesem Buch mit euch heute nachzudenken. Und bevor wir das tun, lasst uns noch einmal um Gottes Reden beten. Herr, du bist der Höchste, gefürchtet als großer König über die ganze Erde, wie dein Wort es sagt. Und wir beten, dass du mit dieser deiner königlichen Majestät, genauso wie mit deiner segnenden Liebe, uns heute durch diese Verse begegnest. Amen. Vor fast einem Monat ging das zu Ende, was für einige in unserem Land die zentralste Demütigung unserer Nation in den vergangenen Jahrzehnten war, die Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Falls ihr euch erinnert, vor 4 Jahren war Deutschland noch Weltmeister. Jetzt sind wir es nicht mehr, und zwar sehr deutlich nicht mehr. Es gibt eigentlich nicht viele Szenen, an die wir uns erinnern könnten, aus denen man jetzt sehr viel mitnehmen könnten, auch ich nicht, zumal ich das meiste auch nicht gesehen habe. Aber eine Sache ist mir in Erinnerung geblieben, ist mir aufgefallen, am Ende dieser Fußball-Weltmeisterschaft, als unser geschätzter Nachbar dann den Pokal bekommen sollte, kurz vor der Siegesfeier nach dem Finale, da ging Philipp Lahm, für diejenigen, die es nicht mehr wissen, das war mal unser Kapitän vor 4 Jahren, da ging er nach vorne zu diesem Podest und trug mit sich den Pokal, den wir vor 4 Jahren damals bekommen hatten, um ihn dann an die FIFA zu übergeben, die ihn dann den Franzosen übergeben sollte. Nun, der Kommentator ließ sich hinreißen, in diesem Moment zu sagen, ja, hier geht Philipp Lahm zu dem Ort, an dem er vor 4 Jahren selbst gestanden hat, um den Pokal entgegenzunehmen. Und jeder spürte diese Tragik, die darin war. Wir waren Weltmeister und sind es nicht mehr. Ich habe mir dann überlegt, was wäre wohl gewesen, wenn FIFA-Präsident Infantino zu Philipp Lahm gesagt hätte, als er ihm gerade den Pokal übergeben wollte, kannst du behalten. Ist in Ordnung. Es ist euer Pokal. Ihr seid Weltmeister. Für immer. Vielleicht hätte er kurz gezuckt, hätte das nicht so ganz verstanden, aber dann, wenn er es nochmal wiederholt hätte, stellen wir uns vor, was das für ein Gefühl gewesen wäre. Weltmeister für immer. Brasilien kann uns nicht überholen. Italien ist kein Feind mehr. Weltmeisterschaft nicht nur für 4 Jahre. So etwas Ähnliches lesen wir hier in 2. Samuel Kapitel 7. Als Gott selbst David verspricht, dein Königreich wird bestehen, Nicht nur solange du lebst, nicht nur solange du erfolgreich bist, auch nicht nur solange irgendwie deine Nachfolgen oder die nachfolgenden Könige leben und erfolgreich sind, sondern für immer. Nicht so, wie es sonst ist, bis ihr vom Nächsten besiegt werdet, sondern uneinnehmbar. Das hier, diese Worte, die wir gerade gehört haben, sind die besten Worte, die David möglicherweise jemals von Gott so gehört hat, von denen, die aufgeschrieben sind. Und deswegen ist dieses Kapitel auch das Herzstück dieser langen zwei Bücher Samuels und ein ganz wesentlicher Abschnitt in Gottes Wort. Gottes Bund mit David, das ist dieser Teil hier in 2. Samuel 7, ist die längste aufgeschriebene Rede Gottes seit der Zeit von Mose. Und es ist einer der nächsten großen Meilensteine in Gottes Erlösungsgeschichte mit seinem Volk. So, die Bibel beginnt mit diesem großen Drama des Sündenfalls, dass Menschen sich abwenden von Gott und fortan ohne ihn leben müssen und all den schrecklichen Folgen, die Sünde mit sich bringt, bis heute. Und in seiner Gnade beginnt Gott von vorne, um Menschen, die Sünder sind, wieder in Beziehung zu sich zurückzubringen. Und der Weg, auf dem er das tut und der uns in der Bibel aufgezeichnet wird, Schritt für Schritt, ist durch Bünde. Und er schließt diese Bünde mit einem bestimmten Volk, Israel, erst durch Abraham, dann durch Mose. Und hier nun ist sozusagen die nächste große Station Gottes Bund mit David. Und bei allem, was ähnlich ist und gleich ist zu den Bünden vorher, fällt hier auf, hier konzentriert es sich auf eine bestimmte Person, die kommen soll, den wir den Messias, den Erlöser, den König Gottes nennen. Und damit wird dieser Abschnitt, Gottes Bund mit David in 2. Samuel 7, sowas wie eine der zentralen Haltestellen, einer der Hauptbahnhöfe auf der Reise durch die Bibel. Ein Kapitel, das wir kennen sollten. So, wenn einer eurer Ältesten euch heute Nacht um 2 anruft, um euch zu fragen, was steht in 2. Samuel 7, dann kann es wie aus der Pistole geschossen kommen: Gottes Bund mit David. Ja? Aber so wie ich das einschätze, sind eure Ältesten zu lieb, um das zu tun. So, hier ruht ein ganz wesentlicher Pfeiler unseres Glaubens. Und wenn wir den dann betrachten im Zusammenhang von Davids Leben, besonders was danach kommt in Kapitel 8 und 9, dann sehen wir, was es für David bedeutet und für uns bedeutet, aus diesem Glauben heraus für Gott zu leben. Und so, wir wollen uns heute Morgen in 3 Schritten anschauen, was es heißt, für Gott zu leben aus diesem Text. Schritt Nummer 1 aus den ersten 16 Versen. Für Gott zu leben bedeutet, Gottes Segen erfahren. So, es beginnt hier in Vers 1. David geht es gut, er ist von Gott verwöhnt, könnte man meinen. Und jetzt möchte er etwas für Gott tun. Und er holt den Propheten Nathan zu sich und sagt ihm: Nathan, ich wohne hier in meinem schönen Palast und ich erinnere mich noch genau, wie das war auf der Flucht vor David durch die Wüste. Kein festes Zuhause, immer nur campen, ein paar Tage hier, ein paar Tage da. Jetzt habe ich hier meinen schönen Palast und Gott hat immer noch nur ein Zelt. Irgendwie empfinde ich sollte was dran ändern. Und Nathan denkt: gute Idee, David, leg mal los, bis Gott ihm in der Nacht eines Besseren belehrt. Schaut, es durchaus nicht ungewöhnlich, dass in der damaligen Zeit Könige ihren Göttern Tempel bauten, um ihnen einen Ort der Ruhe zu geben. Das war was, was man auch in den Völkern um Israel herum hat sehen können. Aber wenn Gott hier spricht zu Nathan, dann durch Nathan zu David, dann dreht er den Spieß um und sagt: bei mir ist das nicht so. Ich bin derjenige, der dir Ruhe verschafft, nicht andersherum. Schaut in Vers 4 bis 7, da erklärt er: denk mal an die Geschichte deines Volkes, David. Als sie in der Wüste umhergezogen sind, war ich immer bei ihnen, auch ohne Haus, und habe mich nie beschwert. Vers 8 bis 10, denk mal an deine eigene Geschichte, David. Ich habe dich zum König gemacht, ich bin immer bei dir gewesen, ohne dass du mir ein Haus gebaut hättest, und ich werde auch künftig immer bei dir sein. So, zusammengefasst Vers 5, so spricht der Herr: du willst mir ein Haus bauen als Wohnung für mich? Nein, es ist genau andersherum. Nicht du baust mir ein Haus, sondern ich baue dir eines. Vers 11. Ich verschaffe dir Ruhe vor all deinen Feinden. So verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Jetzt, was meint Gott hier, wenn er sagt, dass er David ein Haus bauen wird? Das ist offensichtlich ein Wortspiel. Das ist ein bisschen so ähnlich wie das eine Haus als Gebäude und das andere Haus mehr im Sinne von Familie. Ähnlich wie bei, ihr kennt das vielleicht, bei dem britischen Königshaus. Also einige von euch, die öfter beim Friseur oder beim Arzt sind und der Versuchung nicht widerstehen können, die öffnen dann diese Zeitschriften, wo es diese höchstgradig irrelevanten Nachrichten über das britische Königshaus gibt, die nur so lange interessant sind, wie man sie liest. Und da geht es nicht um den Buckingham Palace in London als Königshaus, sondern es geht um die königliche Familie ihrer Hochwürden, der Majestät Queen Elizabeth II, von der manche auch glauben, ihr Königreich besteht für immer. Jedenfalls in diesem Sinne, David will Gott ein Haus bauen als ein Gebäude, Tempel. Aber das Haus, das Gott für David bauen will, meint er als eine königliche Familie. So, für diejenigen von euch, die die Bibel gut kennen, wenn sie sich die Frage stellen, warum soll David denn Gott kein Haus bauen, ist doch eigentlich eine gute Idee. Die erinnern sich vielleicht in die Chronikbücher, da wird begründet, dass David Gott nicht den Tempel bauen soll, weil er zu viel Blut vergossen hat. Aber hier in den Samuel-Büchern betont der Autor etwas anderes. Er sagt, David soll das Haus nicht bauen, weil Gott zuerst ihm ein Haus bauen will. Gott will zuerst sein Königtum festigen, bevor dann sein Sohn ihm einen Tempel errichten will. So auch im alten Ort, Vorderen Orient, wenn da ein König einen Tempel für seine Gottheit gebaut hat, dann versprach er sich natürlich, dass diese Gottheit ihn segnen würde, wenn er ihr so einen Gefallen getan hat. Und indem das hier so betont wird, diese Reihenfolge, glaube ich, macht Gott sehr deutlich das Muster, nach dem er handelt. In den Religionen damals, genauso wie heute, herrscht das Prinzip, tu etwas für Gott und dann wird er dir gnädig sein. Beim Gott der Bibel ist es genau andersherum. Gott ist uns gnädig gewesen und deshalb wollen wir etwas für ihn tun. So, liebe Geschwister, für Gott leben beginnt niemals damit, dass wir Gott dienen. Damit er uns liebt, damit er uns segnet oder damit er uns Sünden vergibt. Wenn du das willst, musst du dir eine andere Religion suchen. Gott liebt seine Kinder bedingungslos. Er segnet sie aus freien Stücken. Er vergibt uns aus unverdienter Gnade. Und unser Leben für ihn ist unsere natürliche, anbetende Reaktion darauf. So viel zu der Reihenfolge. Gott dienen bedeutet zuerst Gottes Segen zu erfahren. Und wie dieser Segen Gottes aussieht, das sehen wir jetzt hier ab Vers 12. Gott verspricht, wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachwuchs, der aus deinem Leib kommt, nach dir auferstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Und der wird, heißt es dann, meinem Namen ein Haus bauen und seine Herrschaft, sein Thron wird für ewig bestehen. So, an dieser Stelle müssen wir uns jetzt mal ein paar Minuten konzentrieren und ein klein wenig Theologie betreiben. Denn hier haben wir etwas, was typisch ist für viele Prophezeiungen im Alten Testament. Sie sind ganz häufig, so wie sie dastehen, erstmal nicht so völlig eindeutig, sondern komplex. Da gibt es oft einen Teil, der erfüllt sich ganz unmittelbar in der damaligen Zeit. Und dann gibt es andere Teile, die erfüllen sich teilweise erst später. Und das Herausfordernde ist, dass wir nicht immer direkt sagen können, zumindest nicht, wenn wir an der Stelle sind, was wann passiert. So, die erste unmittelbare Erfüllung dieses Versprechens Gottes an David ist sein Sohn Salomo. Das sieht man später in den Königebüchern. Er bekommt das Königreich, seine Regentschaft war frei von Feinden, voller Wohnstand. Das war die beste Zeit, die Israel je erlebte. Und unter ihm wird dann auch der Tempel gebaut. Aber der König Salomon erlebte auch das, was hier in Vers 14 steht. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen. Davids Sohn Salomon handelte oft verkehrt, hatte hunderte Frauen, betrieb Götzendienst. Und darum war er nicht der ewige König, den Gott hier verspricht. Er starb, so wie auch seine Nachfolger, und sein Königreich wird hinterher in Einzelstücke zerteilt und geht unter in der Gefangenschaft. Und so, wenn wir das Alte Testament weiterlesen, hier von 2. Samuel 7, dann bleibt die Frage im Raum, was ist denn jetzt mit dem Versprechen, dein Königtum, dein Thron soll bestehen für ewig? Das ist die Erwartung, die sich durch den nächsten Teil des Alten Testaments zieht. Da muss doch irgend noch etwas kommen. Es muss doch jemand Besseres geben, etwas Größeres geben als das nach David und Salomo. Und tatsächlich ist es das, was wir immer wieder bei den Propheten lesen. Wir müssen nicht aufschlagen, hört einfach gerne zu. Jesaja Kapitel 9, Vers 5, die bekannten Verse. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und dann ganz ähnliche Formulierung. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Und Jesaja spricht über den Messias, der kommen wird. Jeremia 23, Vers 5. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross, also Nachkommen, erwecken. Der wird als König regieren und verhandeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. Und so auch Hesekiel und Hesea und Amos und Zacharia. Man kann sich fragen, wie ist das möglich? David ist schon lange tot. Sein Königreich ist schon besiegt. Sein Volk ist in Gefangenschaft. Und sie sprechen von einem, der kommen wird, dem Sohn Davids. Und wenn wir weiterlesen, gibt es im Neuen Testament uns die Antwort. Es beginnt gleich in Lukas 1 mit der Vorstellung von Jesus Christus als Sohn Davids. Und das klingt dann immer wieder durch die Evangelien. Sohn Davids, erbarme dich. Schaut, Lukas greift tatsächlich diese Verse 12 und 13 aus 2. Samuel 7 auf. Gleich am Anfang von Lukas 1, schlagt es gerne mal mit auf. Lukas Kapitel 1, wenn er Jesus Christus vorstellt. Lukas 1, Vers 32. Und über ihn schreibt, und hier klingen die Worte aus 2. Samuel 7. Du wirst einen Sohn gebären, du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Ich werde sein Vater sein und er wird mir Sohn sein. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königstums wird kein Ende sein. Jesus Christus ist der letztendliche, der vollkommene König aus der Linie Davids, dessen Königreich für immer bestehen wird. Und nicht nur das, Jesus Christus würde auch den letztendlichen Tempel errichten. Kein Gebäude aus Steinen, sondern zunächst aus seinem eigenen Körper. Im Johannesevangelium Kapitel 2, da steht Jesus im Tempel. So, nach David baute Salomon den ersten Tempel. Und der war schön und wurde zerstört, als das Volk ins Exil ging. Und dann, als Gott in seiner Gnade Gottes Volk wieder aus dem Exil herausgeholt hat, da durften sie einen zweiten Tempel wieder neu aufbauen, der war nicht so schön, ziemlich mickrig. Und der stand dann da eine ganze Zeit rum, bis dann die Römer Israel beherrschten und der großzügige Herodes dann dachte, ich tue den Juden mal einen Gefallen und mache den etwas schöner. Und er renovierte den ganzen Tempel, macht ihn ganz groß. Und in diesem Tempel steht Jesus in Johannes 2. Und dann spricht er mit den Pharisäern und sagt in bewusst zweideutiger Weise, brecht diesen Tempel ab. Und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Und Johannes macht klar, er meint damit sich selbst, seinen Tod und seine Auferstehung nach 3 Tagen. Und kurz danach begegnet er der Frau am Brunnen und erklärt ihr, Einmal wird die Zeit sein, da wird wirkliche Anbetung nicht bedeuten, nach Jerusalem in den Tempel zu gehen oder wie ihr Samaritaner das tut in Samaria, sondern es bedeutet, Gott anzubeten im Geist und in der Wahrheit, was bedeutet in der Beziehung zu mir. So, Jesus Christus ist der letztendliche Weg, auf dem Gott sein Versprechen an David einlöst, sein Volk zu segnen. Das müssen wir verstehen, wenn wir diesen wichtigen Text der Bibel lesen. Aber ihr Lieben, das musst du auch glauben, wenn du zu Gottes ewigem Volk gehören willst. Von hier aus geht es sogar noch weiter, wenn wir die Spuren von 2. Samuel 7 durch die Bibel verfolgen. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, an die Gemeinde. Und er tut das mit den Worten aus dem Versprechen Gottes an David, über Davids Familie. So, in 2. Samuel 7, Vers 14 heißt es: Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Und dann in 2. Korinther 6, Vers 18 schreibt Paulus, sagt Gott durch Paulus: Ich werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. So, das heißt, die Worte, die Gott in 2. Samuel 7 durch den Propheten Nathan zu Davids Nachkommen sagt, die sagt er in 2. Korinther 6 durch Paulus zu den Nachfolgern von Jesus Christus heute. Wozu auch passt, dass die Apostel es so verstanden, dass Jesus quasi aus uns den Gläubigen dann den eigentlichen Tempel Gottes baut, der nicht aus Steinen, sondern aus Menschen besteht. Im Epheserbrief Kapitel 2, in ihm Jesus zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und auch ihr werdet mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. So, wir atmen kurz durch. Gottes Versprechen in diesem zentralen Text in 2. Samuel 7 erfüllt sich letztendlich in unserem Herrn Jesus Christus und damit an allen, die zu ihm gehören. Er ist der ewige König, den Gott verspricht. Er musste nicht gezüchtigt werden für irgendeine Sünde, die er begangen hatte, so wie Salomon oder die Könige nach ihm, sondern im Gegenteil, er ließ sich selbst schlagen an unserer Stelle für unsere Schuld. Er baut einen Tempel nicht aus Steinen, sondern den wahren, bleibenden Ort der Anbetung Gottes aus denen, die Gott durch Jesus Christus anbeten. So, das heißt, im Licht der ganzen Bibel sind diese Verse eine Zusage Gottes an dich und mich heute. Die Zusage, uns zu segnen mit dem Besten, was er zu geben hat. Und es alle nur erdenkliche Macht und den Reichtum und den Wohlstand eines irdischen Königtums um Lichtjahre übertrifft, uns zu segnen in Jesus Christus mit dem Segen, ihn zu kennen, zu ihm zu gehören, von ihm erlöst zu sein. Aber schaut, in dem Moment, als Gott Israel dieses Versprechen gibt, da lagen noch viele dunkle Stunden vor seinem Volk. David würde in tiefe Sünde fallen mit Bathseba. Die Könige nach ihm würden sündigen. Das Volk würde erobert werden und in Gefangenschaft geraten. Und so immer wieder könnte man fragen, was ist mit Gottes Versprechen? Frieden und Ruhe und ewiges Königreich. Und wie wir gesehen haben, Gott hielt sein Wort, indem er Jesus Christus kommen ließ. Allerdings, Jesus verließ diese Welt auch, ohne sein Reich in dieser Weise vollständig zu errichten. Und so sind wir gewissermaßen in einer ähnlichen Situation, dass so manche dunkle Stunden auch noch vor uns liegen als seinen Jüngern. Es mag dunkle Zeiten geben der Krankheit, der Einsamkeit, der Orientierungslosigkeit. Aber das Versprechen Gottes gilt. Er wird seinem Volk Ruhe geben. Es mag passieren, dass wir in Sünde fallen und dass Gott uns disziplinieren muss, wie er es hier in Vers 14 ankündigt. Aber nicht, weil er uns ablehnt, sondern weil er uns als seine Kinder liebt. Für die bestehen bleibt, meine Gnade soll nicht von ihnen weichen. Es mag sein, dass du durch Phasen in deinem Leben mit Jesus gehst, wo du nicht sehen kannst, wo soll das jetzt alles hinführen? Wie lange muss ich noch warten, bis sich endlich etwas ändert? Wie alt muss ich noch werden, bis die Bestimmung für mein Leben eintritt? Phasen oder Momente, in denen wir nicht die Sorge haben müssten, dass Gott eines seiner Kinder abstößt oder verliert, dass wir irgendwann nicht mehr gut genug oder treu genug sind, um zu seiner königlichen Familie in Jesus Christus zu gehören, dass wir irgendwann einmal von seinen Plänen enttäuscht werden würden. Schaut nach der ziemlich missglückten Weltmeisterschaft 2018. Da wurde hier viel diskutiert. Ist dieser oder jene Spieler wirklich noch geeignet für den WM-Kader? Ist der Trainer noch geeignet, diese Mannschaft zu führen? So etwas passiert nicht in Gottes Reich. Diese Frage stellt sich nicht bei denen, die Gott erwählt hat. Hier steht felsenfest, dieses Haus und dieses Königtum Jesu Christi sollen Bestand haben für immer. So, für Gott zu leben, heißt zuallererst seinen Segen erfahren durch das, was er für uns getan hat, durch Jesus Christus, durch sein Leben, durch sein Sterben für Sünder am Kreuz, durch sein Auferstehen für all diejenigen, die sich ihm als König anvertrauen. Und das ist das Großartige an diesem Versprechen Gottes, was wir verstehen und glauben müssen. Aber das ist sozusagen der erste grundlegende Schritt für dieses Leben für Gott. Und den zweiten sehen wir hier ab Vers 17 in Kapitel 7. Und ich würde ihn überschreiben mit Gottes Segen erbeten. So, Gottes Segen erfahren, Nummer 1, Nummer 2, Gottes Segen erbeten. Hier kommt jetzt Davids Reaktion auf so viel Gnade Gottes. Und es lässt sich einfach zusammenfassen mit fassungslosem Staunen. Vers 18. Wer bin ich, Herr? Was ist mein Haus? Vers 20. Was soll David noch weiter zu dir reden? Du kennst ja deinen Knecht. Du weißt ja, was in wenigen Kapiteln passieren wird. Und die nächsten Verse sind einfach sein Ausdruck in seinem Gebet davon, wie unfassbar es ist, dass Gott ausgerechnet dieses Volk erwählt hat und bestimmt hat, sich nie von ihm zu trennen. Und Geschwister, das ist das, was das Evangelium in uns hervorrufen sollte. Ein großes Bild von der großen Gnade eines großen Gottes. Und daraus nährt sich Davids Wunsch, mehr davon zu sehen und so zu erleben. Und so tut er etwas, was für uns vielleicht erstmal etwas sonderbar wirkt. Er betet, dass Gott sein Versprechen aus den Versen 12 und 16 auch tatsächlich einlöst. Vers 25. Und nun, Herr und Gott, das Wort, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, halte ewig aufrecht und tu, wie du geredet hast. Dann wird dein Name ewig groß sein, indem man sagt, der Herr der Herrscher ist Gott über Israel. Und das Haus deines Knechtes David wird vor dir bestehen. Oder auch Vers 28. Und nun, Herr, Herr, du bist es, der da Gott ist, und deine Worte sind Wahrheit, und du hast dieses Gute zu deinem Knecht geredet. Dann Vers 29. So lass es dir nun gefallen und segne das Haus deines Knechtes, dass es ewig vor dir besteht. So beten, wie David es tut hier, ist im Wesentlichen Gott seine Versprechen vor Augen zu halten und darum zu bitten, Herr, bitte tu, was du gesagt hast. So, die Frage ist, wie können wir heute diese 3000 Jahre alten Versprechen an David für meine Lebenssituation, für unsere Lebenssituation heute beten? Ich erinnere mich an einen guten Freund, der mit mir studiert hat und der in eine schwere Krise geriet Und aber sagt, er hat diese Hoffnung, dass Gott ihm am 25. Juni vor 2 Jahren versprochen hatte, er soll seinen Job aufgeben, um Theologie zu studieren und ihn dann zu dienen. Ich weiß nicht genau, wie er sich da so sicher sein konnte. Seine Frau hat dieses Versprechen genauso gehört. Aber wir haben hier gesehen, es geht erstmal darum, ein Versprechen aus Gottes Wort zu nehmen, nicht eines, was wir irgendwie glauben, zu hören. Und dann auch zu prüfen, ob es legitim ist, das auf uns anzuwenden. Und das Versprechen Gottes in 2. Samuel 7 ist durch die Heilsgeschichte hindurch legitim für uns als Nachkommen durch Christus anzuwenden. So, wie kann ich dieses Versprechen beten für mich heute? Du kannst 2. Samuel 7 morgen früh aufschlagen und beten. Herr, du hast versprochen, dein Königreich durch Jesus Christus aufzurichten und feststehen zu lassen. Und ja, es ist gekommen, es hat angefangen in Jesus Christus, aber seine vollkommene Macht und Herrlichkeit und Herrschaft muss noch vollkommen öffentlich und überall sichtbar werden. Also lass es sichtbar werden. Im Leben der Menschen um uns herum, in unserer Gesellschaft, in der Moral dieses Landes, in der Politik dieses Landes, und kannst es nehmen, um für dein Heimatland zu beten. Lass es sichtbar werden im Leben meiner Kinder, im Leben meiner Nachbarn, die so ohne Gott durch ihr Leben gehen. Lass es sichtbar werden in unserer Gemeinde durch Bekehrungen, durch Heiligung, durch Hingabe, durch aufrichtige Anbetung. Lass es sichtbar werden. Wir beten im Prinzip mit den Worten, die Jesus selbst gebetet hat. Dein Reich, das du versprochen hast, komme. Kannst hier Vers 11 nehmen. Herr, du hast versprochen, deinem Volk Ruhe zu verschaffen von seinen Feinden. Was hat das mit mir zu tun? Die größte Bedrohung in meinem Leben ist die geistliche Bedrohung durch den größten Feind Satan und seine Versuchung, mich in Sünde fallen zu lassen. So hilf mir, Satans ständige Versuchung zu bestimmten Sünden zu überwinden. Hilf der Schwester, hilf dem Bruder in der Gemeinde, standhaft zu sein. Verschaffe unseren verfolgten Geschwistern Ruhe in Nordkorea, in Afghanistan, im Irak, in Pakistan, im Sudan. Das ist dieses Versprechen Gottes, aufzunehmen und zu beten. So, David betet mit dem Bewusstsein, hier in Vers 26, es geht um Gottes Ehre, die sichtbar wird durch das, was er tut, wie er versprochen hat. Dann wird es nicht einfach besser werden in meinem Leben. Dann wird dein Name ewig groß sein, indem man sagt, der Herr der Herrscher ist Gott über Israel. So, für Gott zu leben bedeutet glauben, was Gott durch Jesus Christus für uns getan hat. Und dann auch zu beten, dass er es weiter und mehr tut, wie er versprochen hat. Aber dann sehen wir auch ein paar ganz praktische, sichtbare Taten in den Kapiteln 8 bis 9. Und die fassen wir zusammen unter unserem dritten Punkt, Gottes Segen weitergeben. So, hier in Kapitel 8 wird nun dieser versprochene Segen in ganz irdischer, typisch alttestamentlicher Weise quasi praktisch greifbar. Ich lese das ausschnittsweise vor, Vers 1. Und es geschah danach. Da schlug David die Philister und demütigte sie, Vers 2. Und er schlug auch die Moabiter, Vers 3. Auch Hadad-Eser, den Sohn Rehobs, den König von Soba, Vers 5. Da kamen die Aramäer von Damaskus. David aber schlug unter den Aramäern 22.000 Mann. Vers 9 dann, Toi, der König von Hamath, der schließt freiwillig Frieden mit David. Vers 13. Und David machte sich einen Namen. Und dann kommt in Vers 14, so half der Herr dem David überall, wo er hinzog. Und wir erinnern uns, das entspricht genau dem, was er ihm zugesagt hat. So, das ist eine für uns manchmal langweilig zu lesende Liste von Feinden, die David alle besiegt hat, die einfach greifbar vor Augen führen sollen, als könnte man Häkchen dran machen. So wie Gott es versprochen hat, hat er es auch getan. Schau es dir an. liste sie auf, eine nach dem anderen. Ich habe versprochen, dir Ruhe zu geben. Und hier kannst du es bereits sehen. Und was ist das Resultat davon, dass Gott David auf diese Weise segnet? Vers 15. Und David war König über ganz Israel. Und David übte Recht und Gerechtigkeit an seinem ganzen Volk. Schaut, hier wird David, der Gesegnete, zum Segen vieler anderer in der Art und Weise, wie er als König lebt und regiert. Übte Recht und Gerechtigkeit an seinem ganzen Volk. Und in Kapitel 9 wird diese allgemeine Art und Weise, wie David zum Segen für Gottes Volk wird, dann noch einmal etwas konkreter. Hier sehen wir, wie David quasi ganz aktiv danach sucht, wo kann ich noch andere Menschen segnen, so wie ich gesegnet worden bin. Kapitel 9, Vers 1. Und David sagte, gibt es vielleicht noch jemand, der vom Haus Sauls übrig geblieben ist, damit ich Gnade an ihm erweise, Jonathans wegen. Es war aber ein Knecht vom Haus Sauls, sein Name war Ziba, den rief man zu David und der König sagte zu ihm, bist du Ziba? Und er sagte, ja, dein Knecht. Vers 3, und der König sagte, ist niemand mehr da vom Haus Sauls, damit ich Gottes Gnade an ihm erweise? Da sagte Ziba zum König, es ist noch einer Sohn Jonathans da, der an beiden Füßen gelähmt ist. Und der König sagte zu ihm, wo ist er? Und Ziba verrät es ihm. Vers 5, da sandte der König David hin und ließ ihm aus dem Haus Maschias, des Sohnes Samuels, aus Lodabar holen. Vers 7, und David sagte zu Mephibosheth, fürchte dich nicht, denn ich will nur Gnade an dir erweisen, wegen deines Vaters Jonathan. Und der Rest des Kapitels beschreibt uns, wie David diesen Jungen dann verwöhnt und er darf jeden Tag bei ihm sitzen am Essenstisch und all die Speisen des Königs genießen und alle kümmern sich um ihn und so weiter. So, David segnet Mephibosheth, wie er gesegnet worden ist. Er ist gesegnet von Gott, um andere zu segnen. Das ist es, wie er für Gott lebt. Und Geschwister, ich glaube, in der einen oder anderen Weise sollte auch das die Konsequenz daraus sein, wie wir von Gott gesegnet worden sind. Gott hat uns gesegnet in einer Weise, ich sage das nochmal, die irdischen Erfolge oder den irdischen Reichtum von David und Salomon bei Weitem in den Schatten stellt. Wir haben es eben gelesen, Epheser 1, Vers 3, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. So, wir sind schnell dabei zu sagen, dass Gott uns segnet, ich fühle mich gesegnet durch das Haus, das ich habe, meiner Familie geht es gut, ich bin gesund, mein Job läuft prima, das ist alles gut. Aber der größte mögliche Segen des lebendigen Gottes für irgendeine Person auf diesem Planeten ist zusammengefasst in der Person Jesus Christus und der Beziehung zu ihm. So, das ist, warum wir hier zusammen sind. Das ist, warum wir bekennen und feiern, wie Gott in seiner unermesslichen Gnade uns überschüttet hat mit himmlischen Segnungen, wie wir es eben im Kapitel gelesen haben. Dadurch, dass er Christus unsere Schuld hat tragen lassen und uns rettenden Glauben an ihm geschenkt hat. Und so, ich glaube, in irgendeiner Weise sollten wir ständig von der Frage getrieben umherlaufen, wo ist jemand, dem ich diesen Segen weitergeben kann? Ist nicht irgendjemand da in meinem Leben, in meinem Umfeld, in dieser Welt, an dem ich diesen Segen weitergeben kann? Wo ist jemand? Wie kann ich die Kraft, die mir Gott gegeben hat, die Zeit, das Geld, die biblische Erkenntnis, die Gott mir geschenkt hat, wie kann ich das einsetzen, um seine unfassbare Gnade weiterzugeben? So, lasst mich uns kurz drei Ebenen vorschlagen, wie wir das tun könnten. Ebene Nummer 1, Segen zu sein füreinander. So, wo ist jemand in dieser Gemeinde, dem ich Gottes Segen, Gottes Gnade weitergeben kann, den ich darin ermutigen kann, indem ich ihn einlade, indem ich ihn besuche, indem ich Zeit mit ihr verbringe, der ich ihr helfe, durch eine schwierige Phase zu kommen, sie ermutige, vielleicht ihr helfe, in der Bibel mit ihr zu lesen und im Glauben zu wachsen. So ein bisschen mit Davids Worten hier in Vers 1. Gibt es vielleicht noch jemanden, ist vielleicht noch einer übrig, der besonders Hinwendung und geistliche Gemeinschaft braucht, damit ich ihm oder ihr Gnade erweisen kann? Ebene Nummer 2 in unserer Umgebung. Wie kann ich mich in dieser Gemeinde, in die Gott mich gestellt hat, dafür einsetzen, dass die Menschen in unserer Umgebung, die die himmlischen Segnungen von Jesus Christus nicht kennen, diese gute Nachricht hören? Ebene Nummer 3 in dieser Welt. Wie kann ich mein Leben dafür einsetzen? Dafür beten, dafür geben, dafür arbeiten, dafür dienen, dass Menschen, die in ihrer Umgebung kaum oder überhaupt keine Gemeinde oder einen Christen haben, der ihr auch noch theoretisch von diesem Schatz des Evangeliums weitergeben könnte, dass diese Menschen davon erfahren. So, Geschwister, für Gott leben bedeutet auch den Segen, den wir erhalten haben, weiterzugeben. So, für viele Deutsche war die vergangene Fußball-Weltmeisterschaft eine ganz große Enttäuschung. Besonders für diejenigen, die förmlich für den Fußball leben. Aber für uns gibt es eine bessere, eine größere Hoffnung als die nächste Fußball-Weltmeisterschaft in 4 Jahren. Leben mit Gott bedeutet, dass es damit beginnt, dass wir zuallererst von Gott gesegnet werden. Gottes Segen zu erfahren. Es lässt uns dann Gottes Segen erbitten und wir dürfen dann Gottes Segen weitergeben. Im Blick auf ein Königreich, das bestehen bleibt, nicht nur für 4 Jahre, sondern für immer. Beten wir zusammen. Vater, wir leben aus dem reichen Segen deiner Gnade, die du uns geschenkt hast durch die Erlösung in Jesus Christus. So bitten wir dich, mach uns dankbar und staunend darüber wie David und mach uns zu Betern, die mehr von diesem Reich Jesu Christi sehen wollen und zu Jüngern, die für dich leben, sodass der Segen, den wir erfahren dürften, zu denen gelangt, die er noch nicht erreicht hat, dass er verbreitet wird und dass dein Name ewig groß sein wird. Amen.